Ja, wenn ich etwas über Identität sage, dann geht es natürlich um unsere geistliche Identität. Und ich starte auch mit einer Frage. Wenn du über geistliche Identität nachdenkst, deine Identität als Nachfolger von Jesus Christus, was für ein Schlagwort kommt dir da als erstes in den Sinn? Wer bist du in Christus? Ich habe mir das auch überlegt und ich glaube, meine Antwort wäre, ich bin ein Kind Gottes. Ich vermute, viele von euch würden die gleiche Antwort geben. Man könnte auch antworten, ich bin gerechtfertigt. Oder man könnte antworten, ich bin befreit. Oder ich bin ein Jünger von Jesus. Alles richtige Antworten und es gibt noch weitere richtige Antworten. Und letztendlich ist jede von diesen Antworten einfach, da scheint etwas nicht zu funktionieren. Sonst machst du es einfach ganz normal, machst es nicht über das Apple TV. Jede von diesen Antworten ist einfach nur ein Teil von unserer Identität. Und ich glaube, es gibt gewisse Antworten, die wir manchmal gar nicht so bewusst haben. Es ist uns gar nicht die ganze Breite von unserer Identität bewusst. Mir ist in den letzten Tagen sogar bewusst worden, dass gewisse Aspekte regelrecht ausblendet werden von unserer Identität, die wir in Christus haben. Und ob du den Aspekt, was heute darum geht, ebenfalls ausblendest, kannst du auch gerade an einer Frage prüfen. Wärst du auf die Idee gekommen, deine Identität als Nachfolger von Jesus mit Priester zu beschreiben? Oder hast du es zumindest in Betracht gezogen, dass das auch noch eine Option wäre? Ich bin ein Priester Gottes. Wir befinden uns aktuell ja in dieser losen Predigtserie rund ums Thema Jüngerschaft. Jüngerschaft, das heisst, es geht um Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Die Jünger von Jesus sind. Weil sie Jesus Christus als ihren Erlöser und ihren Herr angenommen haben, hat das zur Folge, dass zum Beispiel ihre Schuld vergeben worden ist. Sie sind nicht mehr verurteilt von Gott, darum sind sie Gerechtfertigte. Das ist ein Teil unserer Identität. Jünger von Jesus sind befreit von dieser Macht, von der Sünde. Sie müssen nicht mehr sündigen. Jünger von Jesus sind Kind Gottes geworden. Das ist eine neue Beziehung zu Gott. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Als Helfer in unserem Leben, als Kraft, die uns verändern, die uns vorwärts bringen, die uns ermutigen und vieles mehr. Als Jünger Jesu haben wir jetzt die Möglichkeit, so zu leben, wie wir wollen oder respektive so, wie Gott das von uns wünscht. Wir haben die Möglichkeit geschenkt bekommen, das haben wir voran nicht gehabt. Aber nur weil wir den Heiligen Geist haben, stehen wir nicht unter dem Zwang, uns so zu verhalten, wie Gott das will. Wir können auch anders. Wir haben Entscheidungsfreiheit. Wir können weiterhin in diesen alten Verhaltensweisen leben, die uns früher von Gott getrennt haben. Das ist uns auch heute noch möglich. Dass das aber nicht der Wunsch von Gott ist an uns als seine Nachfolger, das sehen wir zum Beispiel in dem Vers, wo der Petrus geschrieben hat. 1. Petrus 1, Vers 15. Der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Das ist der Wunsch Gottes an uns. Und das ist der Fokus von dieser Predigtserie über Jüngerschaft, oder wir könnten auch sagen, die Predigtserie über Heiligung. Gott wünscht sich, dass wir uns verändern, dass wir vorankommen, dass wir uns heiligen, dass wir in der Jüngerschaft wachsen. Als Jünger von Jesus sind wir beauftragt, gewisse Sachen zu tun als Reaktion auf unsere Erlösung, die wir in Jesus haben. Es ist eine Folge unserer Identität. Und allem voran ist es der Auftrag, in der Heiligung zu leben. Uns vom Geist Gottes verändern zu lassen. Ich bin ein Jünger Jesu, ich folge Jesus nachher und darum will ich mich verändern lassen. Ich lasse mich heiligen. Ich bin in der Jüngerschaft. Und das ist der Fokus von dieser Serie. Wie können wir in dieser Heiligung wachsen? Und mein Wunsch, wo wir die gestartet haben im November, war, dass wir alle immer wieder den Fokus dürfen haben. Gibt es Punkte? Ist das ein Thema, das wir heute anschauen, wo ich noch wachsen darf? Will Gott mich da herausfordern? wollt ihr mir etwas aufs Herz legen? Ist das vielleicht der Punkt, wo als nächstes ein Veränderungsprozess dran ist? Und wir haben ein paar Themen schon angeschaut diesbezüglich. Ein Jünger Jesu gehört Gottes Stimme. Gott will ihn führen und leiten. Und ein Jünger von Jesu, der folgt Jesus nachher auch nachher. Der ist gehorsam. Ein Jünger Jesu ist von der Menschenfurcht befreit. Vor 2 Wochen. Und heute soll es um das Thema gehen, ein Jünger Jesu ist ein Priester. Heute wollen wir ein bisschen eintauchen in unsere Identität, in einen Aspekt, wo vielen von uns vermutlich nicht präsent ist. Warum ist der uns nicht präsent? Ich glaube, weil er schlichtweg in der Verkündigung einfach nicht zum Tragen kommt. Ich habe noch nie über das Thema predigt und ich glaube, es ist uns einfach nicht zuvorderst. In der Theologie reden wir diesbezüglich vom allgemeinen Priestertum oder vom Priestertum von allen Gläubigen. Und was da damit genau gemeint ist, nimmt uns auch der Petrus wieder mit rein, im Kapitel 2, in den Versen 5 und im Vers 9 nachher. Er fordert dort die Gemeinde auf, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Und 4 Verse später, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Der Gedanke von der Jünger Jesu als Priester wird ganz stark da beim Petrus betont. Man findet es aber auch in der Offenbarung und auch in anderen Briefen klingt es an. Und die Frage, die das natürlich auslöst, ist, ja, was macht denn ein Priester aus? Was ist denn ein Priester, so wie das der Petrus da bezeichnet, der neutestamentliche Priester? Wir kennen Priester und das Priestertum vor allem vom Alten Testament. Und darum müssen wir dort anschauen, ja, was hätten die Priester ausgezeichnet im Alten Testament? Und was können wir von dem übernehmen auf das neutestamentliche Priestertum? Und wir werden entdecken, dass eigentlich alle Aspekte auch im neutestamentlichen Priester sind, irgendwie zum Tragen kommen. Wir sehen als erstes, Jünger Jesu sind Priester und Priester sind heilig. Die Priester haben die Aufgabe gehabt, oder die Identität, die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Das ist der Grund, warum Priester auf keinen Fall einen körperlichen Makel haben dürfen. Ein Priester, der einen gebrochenen Fuß hatte, hat nicht mehr dürfen als Priester dienen. Er ist zwar nach wie vor versorgt worden, wie die anderen Priester auch, hat aber nicht mehr am Heiligtum dürfen dienen. Körperliche Einschränkungen haben ihn ausgeschlossen. Für Priester haben höhere Richtlinien gelten für ihre kultische Reinheit und für ihre Ehegesetze. Höhere Gebote, als das für das Volk Israel der Fall war. Warum? Weil sie ein Abglanz sein von dieser Heiligkeit, dieser Herrlichkeit Gottes. Das hätten sie sollen widerspiegeln. Sie sind von Gott zu einem speziellen und heiligen Dienst berufen worden und das haben sie müssen zum Ausdruck bringen. Heilig sein bedeutet für Gott abgesondert. Gott zugehörig, Gottes Eigentum sein. Priester sind heilig gewesen und damit Gottes Eigentum. Dass das für das Neue Testament und für das neutestamentliche Priestertum genauso gilt, sehen wir im Vers 5 von Petrus, wo wir vorhin gelesen haben. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Auch wir sind eine heilige Priesterschaft. Auch wir sind Gott zugehörig. Und im Vers 9, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Gott zugehörig. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Priester des Königs, des höchsten Königs. eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Wir sind Priester von Gott, wir gehören Gott, wir sind sein Eigentum. Heilig sein ist auf der einen Seite Status. Wir sind in Status von Heiligen versetzt worden. Gott hat uns geheiligt durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz. Auf der anderen Seite ist es Auftrag, wie wir es vorhin im 1. Petrus 1,15 gesehen haben. Sind auch heilig, lebt auch heilig, lebt in dieser Heiligung. Es hat immer beide Komponenten. Heilig sein und heiliger werden, könnte man ein bisschen salopp ausdrücken. Ein zweiter Punkt, den wir sehen, als Volk von der Heiligkeit haben die Priester dürfen vor Gott stehen. Ist uns bewusst, was das für ein Vorrecht war? Die Leviten sind als ganzer Stamm rausgerufen worden, um am Heiligtum zu dienen, als ganzer Volksstamm. Aber nur die Linie von Aaron, von seinen Söhnen, seine Stammlinie, das sind Priester gewesen. Das sind die gewesen, die nachher einen Zugang zum Heiligtum hatten, die vor Gott dürfen stehen, weil sie heilig gewesen sind. Also Priester sein war etwas Spezielles gewesen, das war ein Vorrecht gewesen. Das hat nicht das ganze Volk dürfen. Nur die Priester. Es hat nicht Priesterschulen gegeben, wo man sich anmelden konnte und nach 5 Jahren war man Priester und hat Zugang zu Gott gehabt. Auserwählung, Abstammung, Vorrecht. Und wenn wir das jetzt wieder aufs Neue Testament übertragen, dann sehen wir, auch wir sind heilig. Auch wir haben aufgrund unserer Heiligkeit Zugang zu Gott. Und auch wir erlangen die Heiligkeit nicht aufgrund von einer theologischen Ausbildung 5 Jahre lang. Es ist eine Auserwählung. Es ist eine familiäre Abstammung, weil wir neu geboren werden in die Familie Gottes. Es ist etwas Spezielles, dass wir Zugang zu Gott haben. Das ist ein Vorrecht. Das ist nichts, was einfach normal sein sollte. Der Schreiber vom Hebräerbrief hat das auch näher ausgeführt. Zum Beispiel im Kapitel 10 versucht er den Gläubigen das vor Augen zu führen, was das für ein Vorrecht ist, dass jeder Einzelne Zugang zu dem Gott im Himmel darf haben. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Jesus hat es uns ermöglicht, dass wir Zugang zum Heiligtum haben. Dass wir Zugang zu Gott haben. Direkten Zugang. Das ist ein Vorrecht. Das ist speziell. Jetzt hat der Priester auch Aufgaben gehabt. Und die wichtigste Aufgabe, die er hatte, lässt sich zusammenfassen, oder die alle Aufgaben lassen sich eigentlich zusammenfassen. Er ist Mittler zwischen dem Volk Gottes und Gott. Und das hat er darin bestanden, dass er in einem Punkt das Volk Gottes vor Gott hat dürfen bringen. Das war seine Aufgabe. Die Aufgabe des Priesters war, das Volk vor Gott zu bringen. Sie haben am Volk oder für das Volk im Heiligtum dient. Das Volk vor Gott darf kommen. Sie haben sich um Brandopfer gekümmert. Geschaut, dass das Feuer auf dem Brandopferaltar nie ausgeht. Sie haben das Räucherwerk dargebracht, auf dem Räucheraltar. Sie haben für den Leuchter das Schaubrot geschaut. Sie haben das Heiligtum im Schuss gehalten, könnte man sagen. Stellvertretend für das ganze Volk haben sie dort vor Gott dienen. Und dass sie so stellvertretend für das Volk vor Gott gestanden sind, kommt zum Beispiel die Kleidung vom Hohepriester zum Ausdruck. Der Hohepriester, von seinem Gewand lesen wir: So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Mit dem Hohepriester ist das sinnbildlich zum Ausdruck gekommen. Ich bringe das ganze Volk vor Gott. Und so ist die ganze Priesterschaft für ihr Volk vor Gott gestanden. Es kommt zum Ausdruck in diesen Opfern, die Priester gebracht haben. Das Volk hat nicht selber dürfen opfern. Die Priester haben dem Volk geholfen, vor Gott zu kommen und haben fürs Volk geopfert. Und so sagt Petrus im Vers 5 auch: Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Opfern heisst wörtlich hinaufbringen. Der Priester steigt, wie wir es da auf dem Bild sehen, Stufen zum Altar auf, um dort das Opfer Gott anzugeben. Als die Glaubenden vom Neuen Bund opfern wir geistliche Opfer. Wir opfern nicht mehr Tiere oder andere Sachen, die wir verbrennen, sondern sie geistliche Opfer. Damit ist zum Beispiel die ganze Hingabe von einem Menschenleben gemeint. Wie es uns der Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12. Wo er auffordert und sagt, ich habe euch geschildert, wie gross das Erbarmen Gottes ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch alle euch lieber angebt als ein heiliges, ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer. Römer 12, Vers 1. Opfern im neutestamentlichen Sinn bedeutet komplette Hingabe von unserem eigenen Leben. Nicht nur das Volk als Gesamt, sondern auch wir selber bringen uns Gott an. Wir opfern uns. Das ist ein priesterlicher Dienst. Wir opfern uns und geben alles von unserem Leben an. In Gottes Hand. Unser Dienst als Priester beinhaltet aber auch weitere Opfer, wo wir uns wortwörtlich für das ganze Volk einsetzen. Wir werden in der Bibel mehrfach aufgefordert, Fürbitte zu tun für alle Menschen. Das ist ein priesterlicher Dienst. Ich darf vor Gott kommen, ich darf vor Gott stehen, ich habe Zugang zu seinem Thron und ich darf beten für jede Person, die ich kenne. Manchmal werden wir sehr explizit aufgefordert, zum Beispiel für Obrigkeiten zu beten. Das ist ein priesterlicher Dienst. Wir werden aufgefordert, für unsere Geschwister, die Glaubensgeschwister zu beten. Wir werden aufgefordert, für alle Menschen zu beten. Das ist priesterlicher Dienst. Wir bringen das Volk vor Gott. Wir werden aufgefordert, mit unseren geistlichen Gaben, die uns geschenkt sind, am Volk zu dienen. Auch wieder Petrus, zwei Kapitel später, Kapitel 4 im Vers 10, sagt er das. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Das ist priesterlicher Dienst, allgemeines Priestertum, dass wir einander dienen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Unsere priesterliche Aufgabe, auch im neutestamentlichen Sinn, ist es, für Menschen vor Gott einzustehen. Es funktioniert aber auch genau andersrum. Der Priester als Mittler hat auch Gott vor dem Volk vertreten. Er hat für Gott Position ergriffen. Wie hat das im Alten Testament ausgesehen? Es war Aufgabe der Priester, der Leviten allgemein, das Volk im Gesetz zu unterweisen. Sie haben einen Lehrauftrag gehabt, am Volk Gott gross zu machen, ihm zu erzählen und zu sagen, wie funktioniert das mit dem allmächtigen Schöpfer Gott. Sie haben die Aufgabe gehabt, in schwierigen Rechtsfällen zu entscheiden, aufgrund von dem, wie Gott da entscheiden würde. Sie haben die Aufgabe gehabt, am Volk zu zeigen und sie anzuweisen in dieser kultischen Reinheit. Was für Gebote muss man einhalten? Wie funktioniert das? Wenn Leute krank sind und wieder gesund worden sind, haben sie sich am Priester zeigen. Und er hat aus göttlicher Perspektive eingeordnet und beurteilt. Sie haben die schöne Aufgabe gehabt, das Volk zu segnen. Hat Gott ihnen den Auftrag gegeben, so sollt ihr mein Volk segnen. Aaronitische Segen. Und sie sind aufgefordert gewesen, das Volk Israel im Krieg immer wieder zu ermutigen, auf ihr Herz zu schauen. Richt deinen Blick auf Jahwe. Und all das können wir eins zu eins übertragen auf den neutestamentlichen Priester. Wir haben die Aufgabe, Gott vor dem Volk, vor unseren Geschwistern, aber auch vor der ganzen Welt zu vertreten. Wenn wir in 1. Petrus 2,9 lesen, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine grossen Taten zu verkündigen. Punkt. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Das ist unser Auftrag, Gott vor dem Volk zu vertreten und das Erbarmen zu verkünden. Die grossen Taten von dem, der uns gerettet hat, rauszubringen in die Welt. eine priesterliche Aufgabe, Menschen von Gott zu erzählen. Aber nicht nur den Menschen, die Gott nicht kennen, sondern ganz grundsätzlich soll das Lob Gottes in unserem Maul sein. Wir sollen einander gegenseitig darin unterstützen, vorwärts zu kommen, in der Heiligung zu wachsen, einander gegenseitig ermutigen, ermahnen, Zuspruch geben. Und genauso wie die Priester das Volk gesegnet haben, dürfen wir einander gegenseitig segnen. Und tun wir den Fokus auf und denken nicht nur an die Gemeinde, wenn es um solche Sachen geht. Denken wir an das Umfeld, wo wir drin hineingestellt sind. Als Vater, als Ehemann habe ich in erster Linie den Auftrag, meiner Familie zu dienen als Priester, nicht der Gemeinde. Und jeder von euch ist auch in seinen persönlichen Verantwortungsbereich als Priester hineingestellt. Das Priestersein zeigt sich in unserem ganzen Leben. Und wir dürfen uns jederzeit gegenseitig zu einem festen Vertrauen auf den Herrn ermutigen. Unser priesterlicher Auftrag ist es, Gott in unserem Umfeld gross zu machen, zu ermutigen, zu ermahnen. Wir stehen als Priester für Gott ein. Gott fordert uns dazu auf, das Priestersein wirklich auch wahrzunehmen. Darum sagt der Petrus ja im Vers 5, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Anscheinend gibt es da eine Hürde. Wir sind zwar Priester, aber wir leben es nicht automatisch. Da gibt es eine Diskrepanz. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott uns nicht einfach nur zu Kindern berufen hat. Ja, wir sind Kinder Gottes. Das ist genial. Aber wir sind auch Priester. Das Neue Testament schafft das Priestertum vom Alten Testament nicht ab. Es gibt ihm aber einen tieferen und weiteren Sinn und zeigt uns, wir alle sind Priester. Wenn wir Kind Gottes werden, werden wir auch Priester Gottes. Wie geht es dir mit dieser priesterlichen Würde, die Gott in dein Leben gelegt hat, wenn du ein Kind Gottes bist? Und mit dem priesterlichen Auftrag? Ich könnte mir vorstellen, dass es uns ein bisschen überfordert. Der eine ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Und der dritte hat eigentlich andere Pläne gehabt und denkt, ja, das soll ich auch noch. Ich wollte doch eigentlich anders machen. Als Folge von dieser Überforderung oder diesem Auftrag nicht wahrnehmen, haben wir eine gewisse Tendenz entwickelt. Tendenz, das Priestertum zu delegieren. Wer führt, der delegiert. Oder andersrum, wer delegiert, führt, sagt man ja, oder? Wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir die Aufgabe vom Priester einfach outsourcen könnten? Ist ja auch modern. Also delegieren wir doch die Aufgabe vom Priester einfach an ein paar Profis. Das wäre doch eine gute Idee. Kind Gottes sein, das ist okay, das wollen wir. Aber für das Priestersein holen wir uns Verstärkung. Das professionalisieren wir. Lasst uns doch am besten eine Person anstellen, die besonders heilig ist, so stellt man sich zumindest vor, die dann den Dienst für Gott an die Hand nimmt. Eine Person, die dann für uns Gläubige betet, dann habe ich nämlich Zeit zum Anders machen, die betet ja dann für die Gemeinde. Sie steht für uns vor Gott ein. Es ist eine Person, die uns Gott wird wichtig machen und uns Gott, das Wort Gottes wird lehren und uns wird unterweisen. Es ist eine Person, die Macht und Größe Gottes wird in die Region heraustragen und das Evangelium verkünden. Super. Und dann soll sie doch auch noch dafür zuständig sein, die Gläubigen einmal zu segnen. Das ist eh so etwas speziell. Das kann doch jemand anderes machen, der da angestellt ist. Und sinnvollerweise die speziellen Handlungen wie Abendmahl, Kindersegnungen, Taufen, das geben wir auch einem Profi. Das können wir nicht. Wir sind ja nur ganz normale Gläubige. Und in der katholischen Kirche hat man diesen Leuten tatsächlich Priester gesagt und in der Freikirche sagt man Pastor. Ich provoziere ganz bewusst ein bisschen. Versteht mich falsch, ich will nicht geistliche Leisterschaft in Frage stellen. Ich will auch nicht in Frage stellen, dass man Älteste hat, die man bewusst für einen Lehrdienst freistellt und zahlt. Weil wenn man das nicht machen würde, hätte ich ja gar keinen Job. Ich will aber dort einen Nagel einschlagen, dass die Strukturen, die wir haben, die auch Gott gegeben sind, wenn wir in die Bibel schauen, über Älteste und Leitung in der Gemeinde und dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist, dass trotz all dem die Bibel einfach auch sagt, Wir alle sind Priester. Wir können das nicht outsourcen, wir können das nicht professionalisieren. Wir haben die Aufforderung, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Und vielleicht müssen wir das schon mal überlegen, ob wir nicht die Tendenz haben, das Priestertum den Profis zu überlassen. Es ist nicht etwas, das im ersten Moment angenehm ist. Und ich muss eingestehen, ich habe das nicht so stark von Haus aus erleben. Das ist gar nicht prägig, Priester sein. Das ist etwas, was ich selber am Entdecken bin. Und es fordert mich raus, weil ich das nicht erlebt habe. Und ich glaube, viele von uns haben das nicht erlebt. Und es fordert uns raus, das umzusetzen im Alltag. Tatsache ist, wenn du Kind Gottes bist, dann bist du auch Priester Gottes. Du hast Kompetenz, du hast aber auch Verantwortung. Was bedeutet das jetzt konkret für deinen und meinen Alltag? Wir dürfen nicht dem Trugschluss verfallen, dass Priestertum etwas ist, das einfach auf unsere Gemeinde begrenzt wäre. Oder nur auf den Sonntagmorgen. Das Priestertum ist etwas, das wir 24-7 leben. Das ist eine Berufung, eine Auserwählung, die jede Sekunde von unserem Leben gilt. Das geistliche Haus von Gott ist viel grösser als einfach nur die FG-Altstätte in unserem Fall. Das geistliche Haus Gottes ist überall dort, wo die Priester sind und das bauen. Das fängt an bei uns in der Familie, in der Ehe. Es geht weiter über unsere Nachbarn, unsere Freunde, Arbeitskollegen. Und ja, es manifestiert sich auch in der Gemeinde. Dort ganz besonders, weil Gottes Familie zusammenkommt. Wir dürfen gemeinsam Gott anbeten, Gott, uns gegenseitig ermutigen, dem Gott nachzufolgen. Aber es ist nicht nur dort, wo die Gemeinde bauen ist. Unser priesterlicher Auftrag äußert sich zum Beispiel, und ich nehme ganz bewusst wieder die Familie, weil jeder von uns hat zu 99% Familienmitglieder. Er lebt vielleicht alleine, aber Familie hat die meisten von uns. Das heisst, ich stehe vor Gott für meine Familie ein. Ich habe Zugang zu Gott, ich darf vor Gott stehen und für meine Familie einstehen. Ich darf meine Familie ermutigen, ermahnen, mit dem Gott unterwegs zu sein. Ich darf Gott gross machen vor meiner Familie, dass sie ihn kennenlernen, falls das noch nicht der Fall ist. Ich darf meine Kinder, meinen Ehepartner segnen, Gottes Schutz anbefehlen. Und ich diene meiner Familie mit meinen Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Und jetzt können wir den Bereich von Familie ersetzen, wie schon angetönt, und sagen, es äußert sich mein priesterlicher Auftrag, dass ich genau das Gleiche für meine Nachbarn mache. Für meine Arbeitskollegen, für meine Kleingruppen, für meine Gemeinde, für meine Freunde. In jedem Bereich von meinem Leben gehe ich als Priester Gottes, weil es eine Berufung ist und nicht nur eine To-Do-Liste, die ich abhaken kann. Und am Abend kann ich sagen, fertig geschafft, jetzt bin ich noch in Benni. Ich bin immer der Priester. Wie ihr alle schon gemerkt habt, wird es wahrscheinlich im nächsten Sommer nicht so einfach sein, ohne Unterbruch gerade wieder einen Prediger anzustellen, einen Profipriester. Aber wisst ihr, das ist gar kein Problem. Ihr seid alle auch Priester. Und ich möchte euch ermutigen, mit diesem Blick ganz bewusst auf den Sommer hinzugehen. Eine Gemeinde ist nicht lebendig, weil sie ein oder zwei Pastoren angestellt hat. Natürlich ist das schön und ich wünsche mir sehr für Altstädte, dass ihr einen super Pastor bekommt, wo ihr endlich merkt, was ich alles falsch gemacht habe und ein Fan werden sie von dem. Aber ich wünsche mir für euch auch, dass wir den Blick dürfen entdecken, wir sind alles Priester. Und eine Gemeinde ist dann lebendig, wenn wir alle, jeder Einzelne versteht, ich bin ein Priester Gottes. Ich diene für Gott an meine Geschwisterte. Wir bauen miteinander Gemeinde. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Was sind die nächsten Schritte, wo du in diesem Bereich vielleicht kannst unternehmen? Ich weiss nicht, wo du persönlich stehst. Ich glaube, als Erstes müssen wir uns einfach bewusst werden, wir sind Priester. Wir müssen das mal setzen lassen, uns bewusst werden. Vielleicht auch mit Gott ein bisschen stürmen, weil uns das so neu bewusst wird. Und uns aufzeigen lassen, was das bedeutet für unser Leben. Und dann lebt dein Priesterdienst. Lass dir von Gott zeigen, wie du das im Alltag kannst leben. Mit all seinen Facetten. Du bist heilig, also sollst du auch heilig sein. Sollst du auch heilig leben. Es bedingt, dass Priester schauen, ja Jesus, wie kann ich denn heilig leben? Es bedeutet, wir haben Zugang zu Gott. Nutzen wir den Zugang auch. Sind wir uns bewusst, ist es ein Vorrecht, der für mich vor Gott kommt. Ein Priester geht vor Gott. Er hat den Zugang und er nutzt den Gott. Und wir sind Mittler als Priester. Wir sind Mittler für unsere Familie, für unsere Nachbarn, Freunde, für unsere geistliche Familie. Selbst als Moderator und Techniker oder Putzfachkraft in der Gemeinde. Das machen wir als priesterlichen Dienst. Nicht einfach, weil es irgendjemand muss machen. Wir möchten als nächstes das Lied miteinander singen, mutig komme ich vor den Thron. Ich habe das Lied ganz bewusst gewünscht, weil es uns an die Tatsache erinnern soll, wir haben Zugang zu Gott. Und wir können das Priestersein nicht leben, wenn wir nicht zuerst den Zugang zu Gott suchen und leben. Wir müssen immer wieder den Zugang zu Gott holen, weil dort tanken wir auf. Er gibt uns die Kraft für den Priesterdienst. Und ich möchte euch den Vers vorlesen aus Hebräer 4, 16, wo dem Lied zugrunde liegt. Und jetzt müssen wir den Hebräer noch finden, der ist in jeder Bibel wieder an einem anderen Ort, hat man das Gefühl. Hebräer 4, 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Drum wollen wir vor den Gottes Thron treten. Und vielleicht noch eine Nebenbemerkung oder eine Schlussbemerkung zu dem Lied, das heisst, mutig komme ich vor den Thron. Und seit ich das Lied kennengelernt habe, stört mich der Begriff mutig, empfinden als falsch. Und durch die Predigt bin ich dem jetzt nochmal nachgegangen. Und ich glaube, es beruht auf dem Text von Hebräer unter anderem. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Aber das mutig ist das falsche Wort. Man könnte es als mutig übersetzen, aber es ist nicht das Bedeutungsspektrum. Es geht um Zuversicht, es geht um Unerschrockenheit, es geht um eine Offenheit, es geht um einen Freimut, wie wir dürfen vor den Thron kommen. Klar braucht es manchmal Mut, vor den Thron Gottes zu kommen, wenn wir wieder versagt haben. Aber das ist nicht der Fokus, den der Hebräerbriefschreiber gemeint hat. Wir dürfen in der Freiheit kommen, weil Gott uns befähigt und ermächtigt hat. Zuversichtlich und unerschrocken. Bitte füllt den Begriff mutig mit dem Inhalt. In einem Freimut, in einer Zuversicht dürfen wir vor den Thron kommen. Lasst uns das miteinander machen und gemeinsam das Lied singen. Und nachher als zweiter Schritt, jeder in seinem persönlichen Umfeld, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen.